Mutige Frauen braucht das Land.
Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Liebe Elisabeth, hörst du dir unsere Podcast-Aufnahmen im Nachhinein an oder auch deine Interviews?
Na, unsere Podcast-Aufnahmen schon, weil wir ja die Texte schreiben. Aber wenn ich Interviews gebe, na. Keine Ahnung, was es ist. Es ist irgendwie ein komisches Gefühl. Und wir haben heute eine Frau kennengelernt, die macht das auch nicht. Das ist eine Frau, die, glaube ich, ganz Österreich kennt.
Genau, sie ist bekannt aus Zeitungen, dem ORF, besonders auch der ZIP, denn sie ist gefragt, wenn es um Politik geht. Sie ist nämlich Politikwissenschaftlerin, sie ist Katrin Steiner-Hämmerle.
Und die hört sich auch nichts an, weil dann fängt man hinten auch nur zum Zweifeln an, das will sie nicht. Und sie hat keine Scheu, vor Menschen zu sprechen. Und man kann immer was falsch machen, aber beim nächsten Mal macht was besser und drum horcht sie es nicht an. Sie hat deswegen keine Scheu auf der Bühne, weil sie irgendwie schon in jungen Jahren einen Vater hatte, der Musiker ist und selber quasi sehr musikaffin und immer schon auf der Bühne gestanden ist. Hat erzählt, dass sie kein Rhetorikseminar besucht hat und trotzdem so gut spricht.
Sie ist ein Naturtalent.
Sie reist gern, da holt sie sich neue Energie. Und das wird sie in Kürze auch wieder machen. Und was sonst noch alles ihren Alltag prägt, neben Zeitung lesen.
Hört's bitte rein.
Wir sind heute wieder einmal im Süden Kärntens, in Klagenfurt, zu Gast bei einer Vorarlbergerin. Nämlich bei einer Frau, die wahrscheinlich viele unserer Hörerinnen und Hörer kennen. Katrin Steiner-Hämmerle hat uns empfangen, ist um die Ecke mit ihrem Fahrrad geflitzt und wir freuen uns, dass wir hier sein dürfen und wir starten den Podcast immer damit, dass wir den Frauen sagen, warum wir sie mutig finden. Wir finden dich mutig, weil du das tust, was man immer sagt, wenn man Frauen unterstützen will und Frauen sichtbar machen will. Du machst es, ja. Du gehst in die erste Reihe, du bist sichtbar, du erhebst dein Wort und sprichst deine Meinung öffentlich aus und bist dadurch im öffentlichen Diskurs hör- und sichtbar. Und das ist etwas, was wir und ich persönlich wahnsinnig mutig finde, weil das vor allem Politik ein Bereich ist, der doch sehr männlich geprägt ist. Und ich finde es immer wieder erfrischend, wenn man dich irgendwie im Fernsehen sieht oder deine Worte lesen kann. Und ich freue mich sehr, wir freuen uns sehr, dass wir heute hier sein dürfen.
Ja, danke. Es freut mich auch, dass ihr gekommen seid. Ja, das stimmt, dass Frauen vielleicht etwas mehr Mut brauchen, um öffentlich hörbar und sichtbar zu sein. Allerdings muss ich sagen, bin ich einfach auch irgendwann einmal in ein gewisses Alter gekommen, wo man gedacht hat, na, jetzt, ich muss das einfach auch selber machen. Man ärgert sich so oft, wenn andere höher und sichtbar sind, Männer natürlich vor allem, wo man sich denkt, naja, jetzt könnte eine Frau auch so gut oder vielleicht hätte ich da noch einmal einen besonderen Aspekt gewusst dazu hinzufügen können. Ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe ja schon in den 80er und 90er Jahren auch im Journalismus einige erste Schritte tun dürfen. Dort war es noch viel männlicher geprägt wie heute. Es hat sich schon viel verändert in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Aber da habe ich vielleicht mir auch die dicke Haut schon ein bisschen angeeignet. Das ist halt jetzt, da kann ich es an mir abprallen lassen. Im Gegenteil, wenn ich dann oft kritisiert werde, unsachlich auf einer Ebene, wie das Männern nicht passieren würde, denke ich mir, ja, ganz gut, sie haben ein bisschen Schiss vor mir, sie respektieren mich auf diese Art und Weise. Und ich glaube, mit dem kann man dann auch ganz gut leben.
Schön. Wir sind jetzt schon tief eingestiegen, aber wir haben so ein paar Eisbrecherfragen zum Starten. Und bitte eine ziehen. Ja, genau. Okay. Vorlesen und beantworten, bitte.
Wie stellst du dir das perfekte Leben vor? Also ich denke mal, das Problem bei vielen Frauen ist vielleicht, dass sie zu viel über das perfekte Leben nachdenken und dadurch nicht ins Tun kommen. Also was ich erlebe jetzt auch bei so Weiterbildungsangeboten, wo ich auch schon sehr lange immer wieder Workshops geben darf, ist, dass Frauen immer das Gefühl haben, sie müssen noch einen Kurs machen und noch eine Ausbildung. Nicht nur um selber perfekt zu sein, sondern eben um auch das perfekte, die perfekte Performance zu machen für das perfekte Leben. Ähnlich ist es ja bei der Familiengründung, ja, also bis dann alles passt, der Partner, das Haus, der Hund, der Job, ist man dann fast schon zu alt. Also ich würde mal sagen, das perfekte Leben ist ein Leben in Autonomie, wo man selber entscheiden kann, was man jeden Morgen tut oder wie man seinen Tag gestaltet, wie man überhaupt sein Leben gestaltet. Also fürs perfekte Leben braucht es ein bisschen, braucht es nicht ein bisschen, sondern es braucht Autonomie, Selbstständigkeit. Ich würde es jetzt nicht ganz Freiheit nennen, aber Eigenbestimmtheit. Und dann braucht man fürs perfekte Leben, glaube ich, ein bisschen den Mut zum Nicht-Perfekt-Sein.
Perfekt, oder? Gute ja. Antwort. Das nächste, was wir tun, ist, wir bitten die Frauen, am Anfang zu beginnen. Erzähl uns doch, woher kommst du, nicht nur geografisch, sondern auch irgendwie so familiär. Wie bist du aufgewachsen und wie hast du dein perfektes Leben gefunden oder nicht gefunden?
Also ich bin aufgewachsen in Vorarlberg, in Lustenau und einer vielleicht ein bisschen ungewöhnlichen Familie, was mich schon auch geprägt hat. Mein Vater war Musiker, das heißt, er war sehr viel zu Hause. Er war Jahrgang 21, also das war jetzt ein moderner Mann in dem Sinn, aber war einfach viel daheim, also erst am Nachmittag und am Abend dann arbeiten gegangen und für uns Kinder eigentlich auch Ansprechpartner. Also ich habe noch eine Schwester gehabt, die ist 9 Jahre älter, die war natürlich auch prägend für mich. Und im unteren Stock hat meine Großmutter gewohnt, die auch eine sehr selbstbestimmte, unkonventionelle Frau war, so muss man vielleicht so sagen. Und dann gab es natürlich selbstverständlich noch meine Mutter, die halbtags abgearbeitet hat. Und ich kann mich noch erinnern, es ist schon in der Volksschule, dass ich stolz war, dass ich gesagt habe, meine Mutter ist Sekretärin und nicht nur Hausfrau. Also irgendwie waren da natürlich dann eben diese 4 Frauen, meine Schwester und ich, meine Großmutter, meine Mutter und mein Vater, der auch ein bisschen außergewöhnliches Leben gehabt hat. Also von dem her war es ein, wenn man jetzt sagen, Frauenhaushalt mit durchaus auch damals schon sehr selbstbewussten, selbstbestimmten Frauen. Meine Mutter hat ein bisschen länger gebraucht, um sich zu emanzipieren, aber sie hat es dann auch geschafft, sie hat sehr jung geheiratet. Aber am Ende war dann doch die Grundprägung, Frauen können alles und machen einfach alles. Und es ist vielleicht schon interessant, mein Vater war Jahrgang 21, meine Großmutter Jahrgang 20, also da weiß man jetzt ungefähr, wie groß auch der Altersunterschied bei meinen Eltern war. Und beide haben natürlich den Krieg erlebt und sind aus diesen, heute kann ich es gut verstehen, sehr traumatisierenden Jahren in ihrer Jugend eigentlich auch herausgegangen mit dem Gefühl, jetzt machen sie, was sie wollen, was sie freut. Und sie haben sich sowohl meine Großmutter als auch mein Vater eigentlich von äußerlichen Zwängen wenig beeindrucken lassen. Ja, jetzt waren wir 2 Mädchen zu Hause und für meinen Vater war eigentlich immer klar, wir gehen studieren. Also das war aber, er hat selber studiert in Innsbruck, hat dann zwar sein Diplom an die Wand gehängt und ist dann doch Musiker geworden. Also auch interessant ist dann nicht dieser logischen Karriere als, er hat Staatswissenschaften gemacht, ist nicht dieser logischen Karriere als Minister, Diplomat, er hätte eigentlich alles werden können, Politiker, hoher Beamter, sondern ist seiner Leidenschaft gefolgt, nämlich eben der Musik.
Welches Instrument?
Er hat alle Blasinstrumente unterrichtet und war aber Kapellmeister. Ja. Also war auch ein Mann der Bühne, eigentlich kann man sagen. Ja, drum vielleicht auch für mich wenig Bühnenschall, weil ich auch gewohnt war, von klein auf eben Musikunterricht zu haben und auch auf der Bühne zu musizieren. Also das war für mich eigentlich nie so ein großes Problem.
Welches Instrument hast du gespielt?
Saxophon.
Okay.
Damals als Mädchen noch relativ außergewöhnlich. Also angefangen mit Klavier natürlich, Klarinette. Und dann mein Wunsch war dann, Saxophon spielen zu dürfen. Da habe ich auch recht lange sehr intensiv betrieben, auch unterrichtet. Aber dann mich halt gegen diese Musikkarriere oder Leben als Musikerin entschieden. Dann eben für Politikwissenschaft, beziehungsweise es ist noch ein bisschen länger, weil ich habe ja auch Jus studiert, weil ich gedacht habe, ich brauche noch irgendein Studium, um mir mein Leben zu verdienen. Das hätte eigentlich Jus sein sollen. Und da bin ich interessanterweise dann gescheitert am Gerichtsjahr, da habe ich dann schon ein kleines Baby gehabt, meine Tochter, die war ja ein paar Monate alt.
Und die haben halt auch tatsächlich gesagt, das ist dann zu schwierig, mit einem kleinen Kind dieses Gerichtsjahr zu machen. Okay. Und dann habe ich mir gedacht, na gut, habt's mir gern. Gehe wieder zurück zur Politikwissenschaft, habe dort auf der Uni mich beworben und habe dann dort bin wieder eingestiegen als Politikwissenschaftler.
Wo hast du studiert?
In Innsbruck. In Innsbruck.
Und beide Studienrichtungen parallel oder
hintereinander? Hintereinander. Mhm. Ja. Also Politikwissenschaft, dann schon ein bisschen gearbeitet und dann noch Just gemacht, weil man gedacht hat, passt dann irgendwie gut dazu. Aber dazwischen muss ich vielleicht noch was Wichtiges sagen, natürlich Schule. Mhm. Ja, Lehrer sind ja immer sehr prägend. Und ich habe ein bisschen das Glück gehabt, an ein Gymnasium zu kommen, das in den 70er Jahren Kreisky gegründet wurde, neben diesem altehrwürdigen, konservativen, akademischen Gymnasium. Und da hatte ich sehr junge Lehrer, die eigentlich 68 auf der Uni waren und auch mit diesem Spirit dann in der Schule waren. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den ganzen Lehrstoff durchgemacht habe, jeden Klassiker in der deutschen Literatur gelesen habe und so weiter. Wahrscheinlich nicht, aber wir haben ganz viele aktivistische Sachen oder einfach Aktionen an dieser Schule auch gemacht mit Beteiligung, mit Partizipation, mit Mitsprache, viel mit Kunst, also ich bin musisch-pädagogisch gegangen. Und ich glaube, das hat mich schon auch noch geprägt. Ja, und dann waren es einfach die 80er. Ja, und so soll ich sagen, die Grünen sind gegründet worden, der Waldheim wurde Bundespräsident, Jörg Haider ist aufgekommen oder hat dort seinen Putsch gemacht, bis hin zum Fall der Berliner Mauer, da war einfach wahnsinnig viel los. Und das hat natürlich auch diese Leidenschaft irgendwie am Politikwissenschaftsstudium, da bin ich ein bisschen reingestolpert, niemand hat so recht gewusst, was lernt man da, was macht man damit, was ist das überhaupt? Und aber dadurch, dass das interessante Jahre waren, war natürlich Studium sehr interessant. Ja, und ich glaube auch, das ist dann ein bisschen eine Leidenschaft, wie gern man was macht. Ja.
Und war Politik auch bei euch in der Familie ein großes Thema?
Ja. Es war sehr interessant. Also Vorarlberg ist ja eigentlich sehr stark ÖVP dominiert. Mein Vater war Sozialdemokrat. Meine Schwester hat eigentlich so diese Gründungsgeneration im Ländle von den Grünen mitgemacht, also sie war jetzt da nicht in erster Reihe oder so, aber sind doch auch bei uns dann ein- und ausgegangen. Und meine Großmutter war liiert mit einem Landtagsabgeordneten der FPÖ. Das Abendessen war sozusagen bunt gemischt, sehr interessant, gar nicht so kontrovers. Bei meiner Mutter, ich glaube, die war dann Wechselwählerin. Und es war auf jeden Fall immer spannend. Und es war ganz klar, man schaut Nachrichten. Also das, was wahrscheinlich heute bei vielen Familien so nicht mehr passiert ist, erstens einmal auch dieser Zwang für uns Jugendliche oft zu einem bestimmten Zeitpunkt am Tisch zu sitzen und gemeinsam Abend zu essen. Aber meine Mutter war das sehr, sehr wichtig. Und dann hat man einfach auch Nachrichten geschaut und natürlich auch darüber geredet und jeder hatte so seine Sichtweise. Also es war ja recht manchmal sehr turbulent, aber auf jeden Fall immer interessant.
Und wenn du jetzt das Studium Politikwissenschaft, wenn du sagst, du bist reingestolpert und man hat nicht so genau gewusst, was ist das jetzt, wenn man das in drei Sätzen jemandem erklären sollte, der darüber nachdenkt, das aus dem Studium zu finden, was ist das Besondere an Politikwissenschaften?
Also warum hat es mich interessiert? Ich habe ja vorher schon gesagt, wichtig ist für mich Autonomie. Ich habe mir auch als Jugendliche nicht gern reinreden lassen, was ich zu tun habe. Und meine Frage war immer, warum darf jemand über mich bestimmen? Ja. Ist das in Ordnung? Was sind da Strukturen dahinter? Macht? Ja. Machtgefälle? Klar, 80er Jahre war natürlich auch noch die Frauenbewegung ganz, ganz groß auch Thema, was auch mich als junge Frau damals natürlich bewegt hat. Und diese Frage, wer macht und wer darf Macht ausüben und wie wird überhaupt Gesellschaft organisiert mit gemeinsamen Entscheidungen treffen, das ist eigentlich das, mit dem man sozusagen mit dieser Idee beginnt man dieses Studium. Oder ich habe so begonnen und ich glaube, da kriegt man auch die Antworten darauf. Politik hat ja eine Aufgabe, jetzt rede ich noch lange von Demokratie, das ist dann danach dann das Ganze noch gekommen, wie kann man Politik organisieren. Politik hat ja eine Aufgabe, nämlich die Regeln festzulegen, die allgemein verbindlichen Regelungen. Und und wie darf das passieren? Wer darf mir sagen, was ich darf oder nicht? Das war eigentlich die große Frage, die mich bewegt hat. Und dann muss man natürlich schon sagen, weil er jetzt gerade auch sehr krank ist und noch ein paar Interviews gegeben hat. Anton Belinka war damals der Institutsgründer und auch der Vorstand, und der war einfach ein sehr guter Didakt und Erzähler. Und dann war das eben Ende der 80er Jahre, da kamen dann noch der Zdeněk Mynář zum Beispiel, der Studienkollege von Gorbatschow war, und dann ganz viel noch von dort erzählt. Es war einfach dann sehr viel spannende Geschichten. Und diese Umbrüche im Osten, in Transformation von Systemen, das war natürlich einfach sehr, sehr spannend. Also wie kann man auch jetzt wieder Gesellschaften, Staaten neu organisieren, dass sie stabile Demokratien werden. Und das war ja eben gerade Vergangenheitsbewältigung, Waldheim. Andererseits Jörg Haider, diese neue Art des Populismus. Also da war schon damals auch viel Umbruch, weil wir immer heute glauben, es verändert sich alles. Und das war damals schon auch so. Das war natürlich schon interessant für mich, mich da ein bisschen auch mehr damit auseinanderzusetzen.
Dann hast du gesagt, du hast Jus studiert, aber dein Gerichtsjahr nicht bekommen. Mhm. Wie ist es dann weitergegangen?
Ja, also ich habe eben, wie gesagt, eine kleine Tochter gehabt, die Magdalena war 9 Monate circa. Und da habe ich mir gedacht, zuerst haben wir gedacht, ich genieße das ein bisschen. Und da waren wir aber dann doch relativ schnell beides unausgelastet, würde ich mal sagen. Und ich habe mich einfach wieder nach Erwachsenengesprächen mehr auch gesehen. Und habe dann auf dem Institut für Politikwissenschaft angerufen. Und zwar interessanterweise in Peter Filzmeier, muss ich jetzt auch dazu sagen, den damals noch niemand kannte. Aber ich habe ein Interview von ihm gelesen und habe mir gedacht, ja, das klingt spannend, ich rufe mal an, ob er irgendwen brauchen könnte als Mitarbeiterin. Ja, und tatsächlich, so war es dann auch. Also habe ich dann bei ihm angefangen, wieder auf dem Institut für Politikwissenschaft in Innsbruck bei ihm als Uni-Assistentin. Und ja, und so ist dann mein Einstieg eigentlich in die Politikwissenschaft erfolgt. Wir sind dann gemeinsam noch an die Universität Klagenfurt gewechselt, weil das ist ja dann die nächste Frage, warum von Innsbruck dann hierher. Das war das neue Universitätsorganisationsgesetz. Da hat das damalige Institut wurde aufgelöst und ist nach Klagenfurt gekommen. Also es wurde nicht aufgelöst, aber sozusagen auf den anderen Universitätsstandorten, die Außenstellen wurden zusammengezogen und an die Universität Klagenfurt gegeben. Und wir hatten halt das Angebot, da mitzugehen. Ja, das hat mich dann einfach interessiert. Also ich glaube, da war ich schon auch mutig. Ich habe Klagenfurt-Kärnten überhaupt nicht gekannt. Das ist also für den Westen so unbekannt wie quasi auch, wenn ich sage, in Kärnten, wo wart ihr noch nie, in Vorarlberg? Ja, ist auch weit weg. Und mir hat die Region, die Alpen-Adria-Region, einfach auch interessiert. Und dann dachte ich, schau mal ein paar Jahre an. Und bin dann hierher gekommen, eben mit meinem Uni-Vertrag da in der Tasche. Der Peter Filzmeier ist ja dann weitergegangen an die Donau-Universität, hat dann auch gesagt, ich kann mit, aber das wollte ich dann nicht schon wieder wechseln. Ist ja mit Kind auch nicht so einfach, alle paar Jahre woanders zu arbeiten. Ja, und dann bin ich irgendwie hängen geblieben in Kärnten. Das ist mir passiert, muss ich sagen. Das war jetzt nicht der Plan, nicht das perfekte Leben, wenn ich mir das vorher ausgedacht hätte. Ich wollte eigentlich schon einmal nach Wien auch. Aber jetzt bin ich hängen geblieben und es ist jetzt doch das perfekte Leben. Zumindest im Moment, muss ich sagen, sonst würde es ja ändern.
Wie ging's dir damals als junge Mutter mit Kind zu arbeiten? Wie viel hast du gearbeitet? Wie hast du das mit der Pflege gemacht?
Ja, also meine Mutter war viel da, die hat mir viel unterstützt, immer wenn ich länger fort wollte, ist sie eigentlich gekommen, die war sehr flexibel, das ist natürlich ein Glück. Dann habe ich natürlich einen verständnisvollen Chef gehabt mit Homeoffice oder flexibler Arbeitszeiteinteilung. Mein Kind war nie krank, immer gern bei fremden Menschen. Also die habe ich können in jedem Kindergarten, in jedem Ferienlager, in jeder Kinderbetreuung abgeben und sie mit Freude. Also die war einfach immer sehr pflegeleicht in jeder Beziehung. Das hat man auch nicht immer, muss ich sagen. Ich glaube auch nicht, dass ich da viel dafür gemacht habe. Das war einfach ihre Persönlichkeit. Die war immer sehr aufgeschlossen. Also die ist ja jetzt noch eine totale Weltenbummlerin und ja, interessant. Also ich habe einfach viele Faktoren gehabt, die mir da stark unterstützt und begünstigt haben. Das muss man natürlich schon auch sagen. Das perfekte Leben besteht sicher auch darin, dass man oft einmal einfach Glück hat.
Das stimmt, ja.
Du hast vorhin gesagt, du hast in dem Institut angerufen und gefragt, ob die einen Job haben. das ist, glaube ich, auch nicht so die standardmäßige Art und Weise, wie man einen Job findet. Aber findest du, dass man das öfters machen sollte? Einfach proaktiv irgendwie zu sagen, was man will, oder wie?
Ja, auf jeden Fall. Also das sehe ich ja bei vielen Frauen, die erhoffen, dass sie entdeckt werden und irgendwie ihre Leistungen dann anerkannt werden mit Beförderungen oder irgendwelchen anderen Formen der Anerkennung und dann ganz enttäuscht sind, wenn man sie übergeht und sie dann, wenn sie dann überhaupt nachfragen, ihnen sagt, ja, haben wir ja nicht gewusst, dass du das eigentlich wolltest. Ne? Ja, also damals muss ich sagen, war das wahrscheinlich so eine verzögerte Wochenbettdepression, wo ich mir gedacht habe, in dem Moment, so einfach fällt mir das jetzt auch nicht immer, aber in dem Moment habe ich mir gedacht, zu verlieren habe ich nichts, ich probiere es jetzt einfach, ich rufe da an, ich frage, wenn nichts ist, ist halt nichts, was soll's, und es hat funktioniert. Ich kann jetzt natürlich nicht versprechen, dass so eine Vorgangsweise immer funktioniert. Glück gehabt im richtigen Moment. Aber was man schon machen sollte, ist öfter sagen, was man denn gerne hätte. Ja, also, und auch einfordern für sich. Und ich weiß schon, bei Frauen ist es immer so ein bisschen erstaunt. Also die Reaktion ist erstaunt, dass man sagt, ah, und soll ja immer bescheiden sein. Ja. Mhm. Aber es ist falsch. Also es ist definitiv falsch, wenn man nie sagt, ich habe jetzt diese Leistung erbracht und eigentlich würde man jetzt erwarten, der nächste Schritt, der Beförderung, der Lohn, keine Ahnung, also größeres Dienstauto, egal. Das glaube ich, das in Form von schlecht ist einzufordern. Also damals habe ich nichts eingefordert, da habe ich einfach nur einen Schuss ins Blaue gemacht, ja, und es ist aufgegangen. Ja, also da muss man, glaube ich, einfach mal wenig nachdenken, auch über die Konsequenzen, eben, was mache ich dann mit dem Kind, habe ich dann genug Kinderbetreuung, schaffe ich das alles, bin ich inhaltlich in der Lage, na, ich war ein bisschen krank, wegen die Juristen, das lasse ich nicht auf mir sitzen, und ja, das war dann die Folge davon.
Und wie war es für dich, nach Kärnten zu kommen?
Ja, interessant. sehr interessant. Also, ich kann mich gut erinnern, am Tag der Landtagswahl 2004 nach Kärnten gekommen. Und da haben eigentlich alle gedacht, die in ganz Österreich, ja, in Kärnten weiß ich es nicht, aber im Rest von Österreich waren alle der Meinung, die politische Karriere des Jörg Haiders ist an diesem Tag beendet. Der wird die Wahl verlieren und keine Ahnung, was er macht, aber auf jeden Fall ist er nicht mehr Landeshauptmann. Was ist passiert? Er hat die Wahl gewonnen. Und dann waren alle so ein bisschen, aha, interessant. Was ist da passiert? Was ist da in den Kärnten los? Und das war dann schon auch ein bisschen ein Einstieg, dann als Analystin, weil, aha, ja, und da ist jetzt eine Politikwissenschaftlerin in Kärnten und die hat auch jetzt noch irgendwie das unerschrocken oder nicht beeindruckt noch von diesen ganzen Beziehungen in Kärnten oder von diesem, es ist nicht verhabert, sie ist nicht verbandelt, sie ist eigentlich wirklich unabhängig. Ich glaube, das war damals schon auch ein großer Vorteil. Und da haben dann begonnen, auch Medien mich zu fragen. Ja, aha, wieso hat der Haider da die Wahl gewonnen und so. Und da hat es eigentlich mein Drittjob oder ich weiß auch nicht, meine neue Karriere dann begonnen als Analytikerin. Ja, und das muss ich sagen, da bin ich schon, stolz ist jetzt falsch, aber das ist mir dann einmal danach erst bewusst geworden, dass ich wollte immer jedenfalls die erste Frau sein. Also das wird mir immer gedacht, das und ja, das ist mir dann irgendwann einmal, ich habe immer so daran gedacht. Und jetzt ist mir dann irgendwann, hat mir mal der andere gesagt, hat gesagt, du bist eigentlich die erste Frau, die so analysiert, ja, so öffentlich. Aber da, doch, bingo, ich habe es doch geschafft. Also es hat mir dann schon gefreut. Aber das eben 2004, ich komme frisch nach Kärnten, Jörg Haider gewinnt dann doch die Landtagswahl und dann alles, was danach passiert ist natürlich. Und ich war gerade zufällig da. Das war dann sicher die Grundlage, ja.
Und wie bereitest du dich jetzt vor auf diese Analysen? Bist du ständig online? Wo informierst du dich?
Ja, also hast du gute Informanten? Sieht, ja. Ich kann lesen, ja. Dann ist man so Stapeln von Zeitungen, da war ich ja mal jetzt ein bisschen weg, dann komme ich nicht mehr nach, also komme ich nach mit Zeitungen lesen. gibt noch mehr Stapel im Haus. Also viel natürlich Zeitung lesen, viel ja, viel Medien konsumieren, das muss man schon sagen. Es ist ein bisschen die Gefahr, wenn man sehr viel analysiert, so tagespolitisch, dass da verliert man dann auch einmal die Lust, weil man den großen Überblick oder diese langen Entwicklungen dann auch oft verloren geht. Nein, ganz ehrlich, vorbereiten. Was interessiert Medien? Die fragen ja auch immer sehr ähnlich. Ja, wer macht's gut, wer macht's schlecht? Warum? Was ist das Spin dahinter? Das ist schon spannend, aber ehrlich gesagt, die großen Zukunftsfragen oder Überlebensfragen der Menschheit entscheiden sich da auch nicht. Also, es ist eigentlich eine gute Mischung auf der Uni, dann auch mit den Lehrveranstaltungen, sich immer so auch das theoretische Rüstzeug zu holen, Bücher zu lesen, die längerfristige Entwicklungen beobachten, auch in Forschungsprojekten, das natürlich selber auch zu ergänzen und dann so ein bisschen das tagespolitische Geschäft halt beobachten. Ja, natürlich Morgenjournal, ZIP2, verschiedene Tageszeitungen, natürlich Social Media ein bisschen. Man muss halt aufpassen, dass man nicht einen Verdruss kriegt auch. Mhm. Das ist schon mal eine Balance oder zynisch wird. Das ist schon ein bisschen eine Balance. Aber ich glaube, gerade mit der Uni und dann doch noch immer mit den jungen Leuten auch, sich über diese ganzen Entwicklungen unterhalten zu können und natürlich auch mit Kolleginnen und Kollegen, ja, da findet man dann schon eine gute Balance.
Ist es nicht auch wichtig, nicht nur österreichische Medien zu konsumieren, sondern irgendwie auch den Blick von außen auf Österreich oder auf das eigene Thema, wenn man es allgemeiner formulieren will. Wie siehst du das? Und ja, was sind da deine Beobachtungen dazu?
Ja, natürlich beobachtet man auch deutsche Medien und im Moment auch viel amerikanische, nur es ist ja so uferlos geworden. Es ist schwierig. Also da verlasse ich halt auch, dass ich einfach auf Social Media den wichtigsten amerikanischen Zeitungen zum Beispiel folge oder halt Personen, die dann wieder wichtige Artikel teilen. Mhm. Also man kann einfach nicht alles lesen. Ich bin sowieso leider zu Schnellleserin. Also ich brauche schon meine Zeit und ich bin da schon auch relativ genau. Aber gut, der Job, da wird ja zahlt dafür, dass ich viel lese. Ja, das ist sicher ein Privileg. Wobei die Journalisten schon auch oft überschätzen, wie stark tagespolitische involviert sind. Also ich lese jetzt nicht immer den Appartikel oder habe CNN neben mir laufen. Und dann kommt die Ankündigung von irgendeiner Pressekonferenz, ruft mir schon ein Medium an und sagt, ja, was sagst du dazu? Sag ich, zu was? Ja, in 2 Stunden quasi wird halt da diese Pressekonferenz stattfinden. Sag ich, ja, schön nett, aber das weiß ich jetzt auch nicht. Also, das ist schon interessant, wie schnelllebig das Ganze geworden ist. Und ich glaube, da muss man dann auch einmal den Mut haben zu sagen, das ist mir noch zu spekulativ, das ist mir noch zu vage, da will ich jetzt eigentlich nichts sagen.
Aber wenn du irgendwie das schon sagst, dass dich dann 2 Stunden vor einer Pressekonferenz jemand anruft, wie schaut der, also es gibt sicher keinen typischen Tag, aber wie schaut so dein Arbeitstag aus? In welchen Themen arbeitest du gerade? Wie arbeitest du? Mhm. Wie tust du?
Ja, das ist vielleicht noch etwas, was ich sagen sollte. Routine finde ich wirklich. Ich mache eigentlich sehr wenig Routine. Also ich habe sehr viele verschiedene Dinge, die ich mache. Das eine ist also sicher Lehren. Und da muss man halt Lehrveranstaltungen halten, vorbereiten, Noten machen, korrigieren. Das ist halt so, das ist so 3 Monate in meinem Semester. Jetzt im Moment, im Juli ist natürlich nichts los, da tun wir aber Abschlussarbeiten jetzt halt auch beteiligen und korrigieren. Da kommen Masterarbeiten und solche Dinge herein. Dann natürlich bin ich auch Leiterin von einem Studiengang und Studienzeit, habe ich Management, also da ist auch einiges an organisatorischen, ich bin auch im FH-Kollegium, das wäre auf der Uni der Senat, also auch so administrative, organisatorische, planerische Tätigkeiten, wo ich natürlich eingebunden bin. Dann habe ich mehrere Forschungsprojekte, auch Forschungsgruppe mit Mitarbeitern, da machen wir viel Regionalentwicklung im Donauraum, also bin ich da jetzt eine Woche in Bulgarien, ich war dann nach Irland, Sarajevo, also da bin ich ja relativ viel unterwegs, bin ich mir da mit Kolleginnen und Kollegen von anderen Hochschuleinrichtungen, aber auch anderen Partnern aus diversen Ländern, da machen wir von nachhaltigem Tourismus über ethnische Minderheiten, das dritte Projekt ist jetzt weibliche Unternehmer im ländlichen Raum und solche Dinge. Also das ist praxisorientiert, das ist selten so Grundlagenforschung, aber natürlich schon auch sehr, sehr interessant und spannend. Ja, und der Rest ist halt natürlich dann noch, was halt der Politikwissenschaftlerin macht, das Tagesgeschehen zu verfolgen. Und dann natürlich auch diese Zeitungen schreiben, kommentieren. Was jetzt an welchem Tag Schwergewicht hat, ist sehr unterschiedlich. Es gibt so Phasen, da ist mehr Lehre, es gibt Phasen, da ist vorlesungsfrei, da macht man mehr Forschung. Und ja, vielleicht komme ich dann irgendwann im Sommer auch dazu, die ganzen Zeitungen wieder nachzulesen. Oder auch nicht, dann ließe sie halt in 3 Jahren. Also auch manchmal aus der zeithistorischen Perspektive, aber auch interessant. Dass ich denke, okay, ich habe jetzt gerade vor kurzem alte Zeitungen gelesen und hat sie dann geschrieben, aus gleiche drinnen, die Köpfe sind andere, aber so hat sich nicht viel getan. Ja, und so stehe ich halt auf um 6 und mache halt bis um 11 irgendwie was da daherkommt. Was natürlich schon ein starker Treiber ist heute, und da bin ich schon oft dann hinterfragen wie Social Media, aber natürlich auch E-Mails. Also was kommt so rein? Wie sehr lasse ich mich da jetzt auch immer fremdbestimmen, aber mit was ich mich jetzt da beschäftige und auseinandersetze. Also meine Studierenden haben eigentlich schon die Anweisung, mir E-Mails zu schreiben, aber wenn ich nicht dann nicht antworte, bitte noch einmal. Also, weil ich oft das Gefühl habe, ich kann mir ja gar nicht mehr über was nachdenken in Ruhe, wenn da irgendwo was reinkickert und du dann auf 100.000 Hochzeiten tanzt und am Ende dann denkst, was mache ich heute? Wichtig, oder auch nicht, oder was habe ich gemacht?
Vermischt sich bei dir Privates und Berufliches, oder trennst du was? Also, das übereinander über?
Ah, es geht total über. Also, weil es ja mit anderen geht, bei mir geht es total über. Wir haben natürlich das Glück, einen Partner zu haben, der in einer ähnlichen, in der ähnlichen Branche ist, und ähnlicher Nerd, oder wie auch immer. Man das nennen möchte, dass wir uns halt wirklich von früh in der Spät mit diesen Themen auseinandersetzen, ja. Aber es ist ja umgekehrt auch wieder ganz fein, weil ich das bin ja ganz ungern, wenn ich die Begleitung von. Also das haben wir schon als Jugendliche ganz zuwider, die Begleitung von zu sein. Und da haben wir es ganz fein, weil wir sind auf ähnliche Dinge eingeladen, unabhängig voneinander, also, und können dann zusammen hingehen, ohne dass einer vom anderen die Begleitung vorne ist, weil ich glaube, er mag es anders, aber bei Männern, die Männer sind es ja auch nie, ne? Aber bei uns Frauen, wir werden dann halt schon oft nur als Partnerinnen wahrgenommen, und da, das passt eigentlich ganz gut. Also, das ist sicher auch ein großes Glück gewesen, jemanden zu finden, der inhaltlich eine ähnliche Leidenschaft teilt, Interessen teilt, und wo man so mit einem Partner auf dem Herzen geht, der sagt, irgendwann hat es schon.
Hast du, wenn du sagst, du kannst auf vielen Hochzeiten, und du hast irgendwie schon ein, so ein Ding genannt, nämlich wenn Studierende in 5 Tagen keine Antwort kriegen und sollen sie nochmal schreiben, hast du irgendwie für dich selbst Regeln gefunden, wie du mit diesen vielen Einflüssen, mit den vielen Hochzeiten, auf denen du kannst, umgehst, damit du selbst in deiner Mitte bleibst und bei deiner Energie bleibst?
Ja, also wieder Auszeiten nehmen. Also das ist auf jeden Fall wichtig, ob es jetzt kleine sind, dass man sagt, jetzt schaue ich einfach mal einen Tag lang da nicht hinein. Wenn es wichtig ist, der wird mich schon auch auf anderen Kanälen finden oder erreichen. Und natürlich auch in letzter Zeit gerade wieder auch länger Ausflüchten in Reisen. Also Reisen war immer schon meine große Leidenschaft, wirklich. Also das liebe ich. Koffer packen, irgendwo hinfahren, sich da einfach treiben lassen, schauen, was passiert. Also das ist für mich, ja, das habe ich lange wie jung war sehr intensiv gemacht, dann natürlich mit Kind ist es schwieriger. Aber jetzt mache ich das wieder sehr intensiv und sehr gerne. Und da kann ich dann schon mal 7 Wochen weg sein. Und ja, da muss ich halt, also ich laufe ja auch ohne, also ich halte jetzt nicht für so unersetzbar. Ich sehe schon auch bei Kolleginnen und Kollegen, dass sie ins Burnout schlittern, mit eben diesen vielfältigen Herausforderungen, einmal alles erfüllen zu wollen. Und ich glaube, ich habe da irgendwie eine gesunde Resilienz, für die ich nicht viel gemacht habe, dass ich einfach im richtigen Moment sagen kann, wie es zwar, so rutscht es mir, ja, machst du den Scheiß allein. ich schaue jetzt einfach breiter nicht mehr rein, egal ob jetzt der Shitstorm ist, wenn ich dann Thema, da kann ich komplett ausschalten. Oder auch irgendwas ist, wo ich einfach nicht mehr nachkomme, wo man denkt, wenn ich in den Freitag reinschaut, sich Hälfte ist schon erledigt. Ist vielleicht oft für das Gegenüber, das jetzt auf eine Antwort wartet, nicht so günstig. Da muss man halt ein bisschen dann schon die Balance finden, logischerweise. Aber ich sage auch meinen Mitarbeitern, ich schreibe E-Mails 7 Tage die Woche von früh bis spät. Ihr müsst das aber nicht anschauen. Schaut es halt am nächsten Arbeitstag zur normalen Bürozeit, schaut, macht es ja, wenn die es halt oft am Sonntagabend noch erledigt haben. Aber ich habe die Zeit, ich bin da flexibel genug. Aber ich sage schon zu meinen Mitarbeitern, also ihr müsst da jetzt in meinem Rhythmus da irgendwie treiben lassen. Und umgekehrt sagen wir, ja, ist immer lustig bei dir, manchmal reagierst du sofort und manchmal tagelang nicht. Und dann sage ich, ja, also wenn das ganz wichtig ist, dann ruft es mir einfach an. Warum macht, das ist mir auch egal, ist mir wurscht, ihr könnt es nicht mehr erreichen. Aber wenn jetzt nur eine E-Mail kommt und nur eines kommt, ich gehe jetzt einmal nicht davon aus, dass der Leben und Tod davon abhängt. Ja. Also da kann schon sein, dass ich das einfach ignoriere und dann auch vergesse. Ich glaube aber, dass wir diese Erfahrungen inzwischen alle haben, dass wir mit dem Ganzen immer nachkommen und dadurch das Verständnis auch schon ein bisschen größer werden. Aber ich habe da irgendwie immer ein gutes Gespür, wann ich einfach mal aufpumpen muss. Ja. Das kann ich dann als Gitter gegen Garten hinaus, wann dann Blumen gießen, das sieht man ja, das habe ich etwas zu tun. Oder ich mache dann irgendwas, was mechanisch ist. Also spazieren ist manchmal langweilig, das mache ich nicht so gern, obwohl es ja auch eigentlich gut wäre für die geistige Hygiene. Aber ich tue es natürlich dann gucken. Mhm. Ja, also dann kann ich, wenn ich eine Sitzung anstrengt, und mir auf die Nerven geht. Also ich merke, die liegen jetzt auf. Ja, und das ist meistens ja jetzt im virtuellen Raum. Wenn wir gucken, dann schalte ich einen Ton ab, setze mir die Kopfhörer auf, mache weiter mit, habe halt irgendwo den Laptop stehen, dass er sozusagen alles mitkriegt, aber dann fange ich an, irgendwie die Musik schnitzen oder so, einfach irgendwie abzureden oder halt, ja. Also, das ist interessant, ja.
Wo ist deine letzte 7 Wochen Reise hingegangen, die dir eine Aufzeichnung und Inspiration gegeben hat?
Ja, also, heuer war ich 3 Wochen in Oman. Das war sehr, sehr spannend. Und die letzten 7 Wochen, das war Südamerika. Also, da waren wir, war in Peru, Bolivien, Argentinien, Brasilien, Panama. Ja.
Super.
Wie
geht's heute auch hin im Sommer?
Ja, also meine Schwester lebt in Italien. Also, Sommer ist immer Italien. Familie, meine Mutter ist schon unten, die hat 4 Enkelkinder. Also, das ist recht interessant. Herbst weiß ich noch nicht, da muss ich eben nach Sarajevo und nach Irland und Italien schon beruflich bedingt. Also da wird sich nichts ausgehen, sonst sind wir im Herbst ja oft in den USA, weil das sind ja Wahlen, alle 2 Jahre. Schauen wir mal, ob Trump weiß es noch nicht nächsten Herbst. Ja, die nächste große Reise, also was ich gerne machen würde, wäre Kambodscha, Vietnam und Afrika. Aber das mache ich relativ spontan, also ich das plane jetzt dann ewig vor.
Nachdem du so viel quasi sichtbar und hörbar bist in der Öffentlichkeit, hast du da dich dann weiterbilden, schulen lassen, um quasi rhetorisch das irgendwie besser zu machen, oder wie bist du da vorgegangen?
Nein, habe ich nie gemacht, also Naturtalent weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe immer als Jugendliche schon ein bisschen Bühnenerfahrung gehabt durch meinen Vater, also das war jetzt nicht so schlimm. Und ich war immer gut im Prüfungen. Also was geht jetzt drum? Das sage ich meinen Studierenden auch immer als Geheimtipp. Man kriegt eine Frage, ja, und muss irgendwie auf einer Prüfung schnell zu dem Thema überleiten, bei dem man sich auskennt. Ja, dann sagt der Prüfer vielleicht, naja, Sie haben jetzt seine Fragen nicht beantwortet, ich habe schon gemerkt, Sie haben gelernt. das ist halt einfach, also ich tue schon gern Dinge durchdenken und eigentlich auch erklären. Wenn man ein bisschen lernen muss von der Wissenschaft dann in die mediale Welt, ist ein bisschen mehr zuzuspitzen. Da muss man auch mehr Mut haben, mache ich mir auch wegzulassen, nicht zu sehr schwarz und weiß, wobei das schwarz und weiß und dann wird alles grau, das nicht mehr eh hat. Dann wäre ich zum Beispiel eine schlechte Politikerin. Weil ich denke zwar gerne alles durch, aber dann zu sagen, das ist der einzig richtige Weg und den müsst ihr jetzt abnehmen und dafür müsst ihr, dann müsst ihr alle nachlaufen, das wäre überhaupt nicht. Ja, ich kann, wenn jemand zu mir sagt, ich habe da andere Meinung, sage ich, ja gut, passt, reden wir drüber, aber dann gehen wir halt, stehen auf den Tisch auf und du bleibst bei deiner Meinung, ich bleib bei meiner Meinung. Das geht in der Politik ja nicht. Da muss ich immer was sagen, das mache ich nicht. Ja. Aber Sachen zu erklären, und das ist schon dann bald bei mir auch entstanden, nämlich diese Fragilität auch von Rechten, individuellen Rechten, Menschenrechten, von überhaupt Demokratie. Das ist mir schon schnell bewusst worden, auch im Studium. Und dass man dafür einfach die Sachen den Leuten erklären muss. Ja, also, das ist jetzt egal ist, was jetzt der Kanzler gerade tut oder welche Koalition wir haben. Sondern es geht nicht um Parteipolitik, also es geht natürlich auch um Parteipolitik, aber es geht auch um gewisse Grenzen, die niemand überschreiten darf. Ja, und das einfach zu verstehen und zu vermitteln, das ist mir schon immer ein bisschen am Herzen gelegen. Und das versuche ich jetzt auch, also nicht nur zu sagen, der macht schlecht, der macht gut, sondern ein bisschen auch die Zusammenhänge auf die hinzuweisen. Und in ein Vorbereiten, man weiß natürlich jedes Mal mehr, wie funktioniert das, wenn man in der Zippe ist. Also mir viele fragen, okay, hast du die Fragen zuvor? Ja, es funktioniert auch nicht, weil es ist ein Interview. Mhm. Und wenn man die Fragen schon hätte, dann konzentriert man sich viel zu sehr auf das, was man eigentlich sagen will, und dann funktioniert das Gespräch nicht. Ja, und meine Erfahrung ist ja gerade beim Live-Interview, die erste Frage ist dann vielleicht nicht so, aber die dritte ist immer anders. Und dann bist total draus, ja. Und auswendig lernen, das hat keinen Sinn. Das merkt man. Wenn das gescriptet ist, das merkt man. Aber man weiß natürlich bei jedem Mal ein bisschen besser, was wird gefragt, wie ist die Gesamtsituation, und natürlich, man lernt auch immer mehr, wenn du das so oder so formulierst, dann was wird die Überschrift und was nicht.
Okay.
Also da habe ich schon immer diese Erfahrung. Ja.
Wie spontan wirst du angefragt, so ein ORF-Interview mit dem Prinzip?
Sehr. Also, ich muss ja sagen, die Wissenschaftler sind ja die Pausenclowns. Mhm. Also wir kommen dann, wenn jemand anderer will. Also wir sind jetzt nicht die erste Wahl. Das heißt, es ist jetzt irgendwas passiert, dann rufen sie mir vielleicht um eins an und sagen, wären sie prinzipiell, stünden sie zur Verfügung. Und dann gehen sie ja in die Redaktionssitzung und dann versuchen sie vielleicht bis um fünf noch den Politiker, einen von den politischen Entscheidungsträgerinnen, um das auch richtig zu gendern, zu bekommen. Um fünf haben dann schlussendlich alle abgesagt. Und dann sagen sie ja jetzt. Mhm. Und dann hast du halt noch Zeit bis um neun. Und je nachdem, wenn du halt in Wien bist, ist es ein bisschen einfacher und sonst halt mit Schaltung aus dem Landesstudio. Aber es ist, also gut, wenn Sie jetzt so eine Serie haben, wie wir haben die Jahresendgespräche oder im Wahlkampf, dann plant man das natürlich länger und man macht dann die Analyse zu dem Duell, das ist natürlich geplant. Ja. Aber ich glaube jetzt nicht, die ZIP weiß auch ja meistens nicht, was am Abend in der Sendung ist, also es wird ja auch erst am Nachmittag entschieden. Also.
Wirst du oft angesprochen auf der Straße? Ja. Oder wenn die Leute mit dir reden oder diskutieren?
Ja, ist interessant. Also, kurz, Smalltalk-Thema, Problem habe ich nie. Mhm. Was ich gut aushalten muss, ist Mansplaining. Wenn halt Männer mir dann erklären, wie das alles wirklich ist, aber das ist mir auch
wieder ein kleines. Wie reagierst du
ein kleines Bier und denkt, ja, ich rede. Was soll's? Also, da bin ich, glaube ich, schon ein bisschen gelassener geworden. Wir schon viel angesprochen, immer positiv. Sehr interessant. Mhm. Also Männer und Frauen, Frauen ein bisschen mehr, aber Männer auch, aber eigentlich meistens positiv. Also das, was man vielleicht jetzt im Netz an negativen Kommentaren erleben würde, erlebe ich jetzt auch im persönlichen Kontakt auf der Straße, im Kaffeehaus, nie. Also die sind immer, wenn ich angeredet werde, dann positiv. Und ja, was lernt man? Trinkgeld geben, freundlich sein zu alle Leute. Weil das habe ich dann schon erlebt. Ich bin zum Beispiel eine Eigenschaft habe, ist, dass ich gar nicht, ich fahre ja viel Zug in Frankfurt und ich bin immer im Ruhewaggon, und wenn da jemand nicht ruhig ist, dann bin ich wirklich, also deutlich.
Ja.
Und da habe ich dann schon auch erlebt, ja, dass ich gesagt habe, bitte schon, also das Ruhe-Wagon, bitte nicht telefonieren, nicht reden und so weiter, sonst verlassen Sie den Wagon. Dass ich dann, wenn ich aufgestanden bin, dass sie mir dann halt gesagt haben, ja, die Frau Steiner, ja, lernen Sie. Also, und da habe ich jetzt halt schon ein bisschen gelernt, dadurch, dass ich halt viele Leute dann erkennen, dass ich sage, ich versuche halt einfach immer freundlich, ein bisschen freundlicher zu sein, als ich vielleicht in der ersten Emotion wäre. Ja.
Verstehe. Kannst du dich an dein erstes Live-Zip-Interview erinnern? Hast du dafür Mut gebraucht? Und wann hast du das letzte Mal in deinem Leben für welche Situation tatsächlich Mut aufgenommen?
Also an die Zip, ehrlich gesagt, kann ich mich erinnern. Ich kann mich an zwei Dinge erinnern, und zwar E1. Mhm. Ja, das war eben diese Landtagswahl 2004 in Kärnten. Und der Club 2. Mhm. Das war auch sehr interessant. Den haben sie ganz kurze Zeit wiederbelebt.
Ich wollte kurz sagen, wann war das? Ja. Das war schon ewig nicht mehr da.
Genau, aber es hat eine ganz kurze Zeit, haben sie noch einmal versucht einzuführen. Und in einer dieser wenigen Sendungen war ich, weiß ich noch, der Franz von Mitzki war da auch. Und der Franz Fiedler, glaube ich, weiß gar nicht, ich weiß das Thema schon gar nicht mehr. aber das war echt cool. Und dann Report. Weil das war auch so eine Sendung, die mich als Jugendliche sehr stark geprägt hat. Also Inlandsreport, Auslandsreport. Und dann war ich das erste Mal live da im Report. Und das war für mich so, boah, jetzt hast du es echt geschafft. ja, aber was ich geredet habe, weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß
überhaupt nicht. Herzklopfen,
interessant.
Nervös.
Ja, also interessanterweise weiß ich selten hinten nach, was ich geredet habe. Also muss ich schon ein bisschen nervös sein. Ja, es ist davor, kurz davor ist ein Fluchtreflex, immer noch. Denkst du, eigentlich könnte jetzt daheim sitzen, es gemütlich haben, irgendwas tun, so mache ich das, bin ich blöd. Und dann kommt die Frage, und dann brauche ich, habe früher ein bisschen länger gebraucht zum Reinkommen, jetzt kann ich schneller. Und in dem Moment, wo ich drei Sätze gesagt habe, vergiss ich, dass da eine Kamera ist, dass ich live auf Sendung bin, dann ist das weg. Also ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich überhaupt nicht nervös bin. Bin es natürlich weniger, aber Kriegsroutine, aber es ist eigentlich immer schnell gewesen. Also dann kippe ich in diese Prüfungssituation, ja, jetzt will ich was gefragt, jetzt muss ich antworten. Ja, und zwar schnell und ohne und noch, dass ich so wirke, so wie das alles weiß. Und man weiß ja, also es ist jetzt nicht so, dass ich nichts weiß. Ich schaue mir natürlich auch vorhin ein bisschen die Daten an, mit den schlechten Zahlen. Also ich kann jetzt nicht so wieder fixen, alle Wahlergebnisse der letzten 50 Jahre herausschütteln, aber ich weiß natürlich, welche wichtig wären, und suche mir das raus und schreibe mir auch einen Schummelzettel, wo das oben ist, den habe ich ja meistens noch irgendwo dann liegen, aber ich finde, das ist ja auch nichts, was man nicht tun darf, also, oder so. Also ich bereite mich natürlich schon vor. Und ja, und dann ist man nervös, aber es ist dann eigentlich vorbei, in dem Moment, wo das Gespräch begonnen hat. Ein bisschen unangenehm sind Schaltungen, weil da steht man ja ganz allein vor der Kamera und muss so tun, als ob man jetzt da das Armin Wolf oder so anspricht, aber man sieht ihn ja nicht, man hört ihn nur, also das ist so ein bisschen unangenehm. Drum im Studio ist es leichter, aber es geht anders auch inzwischen.
Schaust du dir im Nachhinein deine Aufnahme an?
Nie. Würde ich glaube ich nie mehr hingehen. Also, ich schaue mir schon manchmal ganz selten ein bisschen an, aber nein, also ich schaue mir das nicht an und sage, ja, das nächste Mal darfst du das nicht mehr tun, oder das ist dein Rhetorikfehler, oder diese Schulter zuckt immer, ja, wenn du 18. Aber was so ist, also ich denke mir immer, ich versuche mein Bestes zu geben, das tue ich schon, wenn es passt, dann werde ich es mir wieder fragen. Und wenn nicht, dann halt nicht, ja. Aber ich kann jetzt nicht so komplett ändern lassen. Das will ich ja nicht machen. Das wird gemacht.
Und wann hast du das letzte Mal in deinem Leben Mut gebraucht? Wofür?
Ja, für das habe ich Mut gebraucht. Ich glaube, man braucht so viele Dinge Mut im Leben. Das Reisen, natürlich. Also, jetzt habe ich auch schon einmal erzählt. 7 Wochen im Rucksack nach Südamerika, da sind wir dann Intertrail gegangen, also meine Tochter und ich, 4100 irgendwas, da habe ich mir schon gedacht, und habe überhaupt so die Komfortzone verlassen, ja, also einfach nur ein paar Sachen einpacken und wegfahren und schauen, was passiert, ohne genau zu wissen. Es macht mir irgendwie Spaß, ja, aber natürlich ist es auch mit Mühen verbunden oder Ungewissheit. Was braucht man noch Mut? ja, viele, viele Dinge, auch in Beziehungen und so, glaube ich, muss man immer wieder mal Mut beweisen, ja, und Routinen verlassen und was Neues versuchen. Aber wenn ich sage, ich brauche jetzt für was viel Mut, dann müsste ich ja vor irgendwas viel Angst haben und das habe ich, glaube ich, nicht. Also nicht vor Dingen, die ich beeinflussen kann. Natürlich, wenn man älter wird, werden Wegbegleiterinnen, werden krank, man erlebt ja viele Dinge, wo man sich denkt, man hoffentlich passiert mir das nicht, dass ich Krebs kriege oder solche Sachen, die aber schwer beeinflussen kann. Ein bisschen schon, aber nicht wirklich. Vieles ist halt auch Schicksal. Ja, da brauche ich halt dann Mut, um weiterzuleben, aber das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Aber sonst, nein, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass es irgendwas gibt, wo ich sage, da brauche ich jetzt besonders viel Mut. Aber natürlich, wenn irgendwo mal eine Situation ist, wo ich sage, da passiert was, das ist ungerecht, ja, einzugreifen, also im Sinne von Zivilcourage. Da wird was ich als Kassiererin im Supermarkt schlecht behandelt von einem anderen Kunden. Oder eben im Ruhewaggon stört mir eine Ruhe. Und jeder verdreht schon die Augen und niemand traut sich was zu sagen. Und ich denke mir, was soll ich, ja? Und dann bin ich dann schon diejenige, die sagt, jetzt schon, also jetzt ist da einfach Schluss. Die Regeln sind so, wobei ich mir ja nicht so richtig hörig war. Da muss ich sagen, ist das nötig, glaube ich nicht, aber es ist schon etwas, was man tun sollte.
Du hast das Gespräch begonnen mit etwas, wo du gesagt hast, das muss ich jetzt nicht mehr machen. Also so im Sinne von, da habe ich jetzt ausreichend Erfahrung mit dem Alten und dem Grünen nicht mehr an. Ja? Wenn du die Chance hättest, deinem jüngeren Ich irgendwas zu sagen, was du jetzt weißt, und wenn man es nicht gut hörst, was wäre das?
Ja, sei schneller drauf, auf die Außenwirkung. Mach einfach, verlass dich mehr auf dich und tu einfach. Ne? Und mach dir nicht so viele Gedanken, was andere über dich denken. Das ist schon was, wo ich auch ein bisschen gebraucht habe. Ich glaube nicht, dass ich mich sehr stark beeinflussen habe lassen, bremsen habe lassen, weil ich natürlich nicht in einem sehr konservativen Haus groß wurde. Ne? Also dieses, ich kann mich erinnern, vor allem in den 80er Jahren, cool. Schrecklich, ja. Also, das ist halt nirgends mehr so. Das sehe meinem Jüngeren nicht, was soll ich sagen. Aber damals, und da habe ich mich eh schon wenig bremsen lassen. Aber natürlich habe ich mir viel zu lange noch Gedanken gemacht, wie komme ich an, wie gefalle ich, ja. Also, das, was halt junge Mädchen viel zu viel noch nachdenken, wie gefalle ich anderen. Das würde jetzt wahrscheinlich früher nicht mehr, also schneller nicht mehr machen. Aber das überlege ich schon oft, einen stringenteren Weg zu gehen. Ja, das wäre natürlich ein Ratschlag. Auf der anderen Seite, wie viele andere Dinge hätte ich verpasst? Ja. Da hätte es mir eigentlich auch leid getan. Also ich glaube, am Ende musste ich überlegen, es hat alles gebraucht, um das zu werden, was du bist. Ja. Also egal, ob du jetzt eine falsche Hose gekauft habe oder vielleicht die falsche Beziehung einmal eingegangen bin oder auch einmal die eine oder andere falsche Entscheidung getroffen habe, vielleicht beruflich oder zu spät. Ja, natürlich würde ich es jetzt heute vielleicht ein bisschen stringenter machen, aber es ist die Frage, ob ich diese negativen Erfahrungen auslassen kann, ohne dass ich mir da wieder was verändert. Also, ich weiß es nicht, ich habe eigentlich selten mit der Vergangenheit. Ja, und insofern brauche ich jetzt auch nicht viele Ratschläge. Aber vielleicht ein bisschen früher mutiger sein, unabhängiger sein, den eigenen Weg gehen. Ich muss dazu sagen, es hat natürlich auch immer was ein bisschen was mit Rücksichtslosigkeit zu tun. Mhm. Ja. Ja, weil wenn ich jetzt natürlich meine Entscheidungen für mich treffe, dann sind ja viele selten nur ich betroffen, sondern oft auch andere Personen. Und da hätte ich jetzt vielleicht heute sogar manchmal mehr Rücksicht genommen. Oder wenn man Rat an ein jüngeres Ich, dann hätte das vielleicht auch manchmal da ein bisschen mehr Rücksicht genommen.
Das ist es leider Stichwort, da muss ich noch was machen.
Ja, ja.
Ist die Gesellschaft rücksichtsloser geworden? Weil man das so oft hört, dass Egoismus irgendwie einfach halt ein bisschen ist.
Nein, also ich sehe das jetzt natürlich viel mehr Menschen darauf bestehen, ihr Leben so leben zu dürfen, wie sie es wollen, die das früher nicht konnten. Also rücksichtsloser war es eigentlich früher, in, zum Beispiel im Umgang mit Homosexuellen, zugewanderte Frauen. Ja, die haben sich einfach anpassen müssen an Regeln, die eine kleine Gruppe gemacht hat, katholische Männer, kann man vielleicht so sagen. Ja. Und alle anderen haben sich dem müssen fügen und anpassen und wurden ja gar nicht irgendwie, haben gar nicht die Möglichkeit gehabt, sich zu artikulieren. Heute hat jeder die Möglichkeit, sich zu artikulieren und fühlt sich auch im Recht, ja, auf seiner Besonderheit zu beharren. Und das macht das Ganze jetzt sehr kompliziert, ja, aber nicht unbedingt rücksichtsloser. Klar, die, die ihre Privilegien verlieren, ja, die sagen, das ist jetzt rücksichtslos. was ich allerdings schon sehe, ist, dass wir ungeduldiger geworden sind. Also, und gestresster. Und ich glaube, das hat schon viel mit dem Handys zu tun, weil halt, wenn man so beobachtet, sehr viele ja kaum Kontakt mehr haben zu ihrem Umfeld oder zu ihrer Außenwelt, sondern irgendwie halt sich damit beschäftigen, was im Handy läuft. Und wenn dann auf einmal halt der Fahrradknopf vorbeifahrt oder irgendwie was so vor ihre Füße kommt, ja, dann reagieren sie so ungehalten, weil das ja auch dann so plötzlich ist. Ja. Das sehe ich schon. Ja. Und es ist natürlich alles dichter, es ist schneller, wir haben weniger Zeit, wir haben weniger Langeweile, weniger Muße. Ja. Ich sage, sehr viel liegt auch daran, dass wir uns einfach dort zu weniges einlassen, ob das gegenüber. Also wenn ich nur eine Anekdote, das hat mir schon ein bisschen, das erschreckt mich eigentlich immer wieder. Beim Zugfahren, ich meine, klar, ich setze mal meine Kopfhörer auf und dann fange ich an lesen und tue was und genieße die Zeit dort sehr, aber dann schaue ich so ein bisschen die Jungen, die sitzen auch da mit den Kopfhörern gegenüber und keiner flirtet mehr mit dem anderen. Ja, und das sind natürlich schon Dinge, die uns schon auch verarmen lassen, glaube ich. Also ich will jetzt nicht das Handy da verdammen, das wäre jetzt ein Blödsinn, aber das sehe ich. Ja, also rücksichtsloser im Sinne von, ich bin da in meiner eigenen Kapsel, und reagiere unwirsch, sage ich jetzt einmal, wenn da irgendwas diese Grenzen übertritt. Aber nicht im Sinne von, dass viele Menschen die Möglichkeit haben, jetzt endlich so zu sein, wie sie eigentlich immer sein sollten und wollten. Das finde ich, das ist schon ein großer Gewinn in der Gesellschaft.
Wir müssen leider zu einem Ende kommen. Die Stunde ist schon vorbei. Die ist so schnell verflogen. Wir hätten sicher noch viele Gesprächsthemen mit dir. Und wir schließen unseren Podcast immer mit einem Wörter, also bitte ein paar Sätze oder Fragen, bitte dich zu beantworten. Frauen müssen
sich was zutrauen und sich durchsetzen.
Bei diesem Lied beginne ich zu tanzen.
Ma, ich bin eine Jazzerin, Saxophon und südamerikanische Rhythmen, ja.
Und dein Lebensmotto lautet?
Ja, Chancen ergreifen, wenn sie geboten werden und auf jeden Fall mutig sein, aber gleichzeitig auch darauf achten, dass soziale Beziehungen gepflegt werden und darauf schauen, dass das Umfeld ja auch mitleidet.
Vielen Dank. Danke fürs tolle Gespräch.
Gerne.
Danke fürs Reinhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wir würden uns über Rückmeldungen oder auch Empfehlungen für mutige Frauen sehr freuen.
Wir würden uns auch freuen, wenn ihr uns abonniert und ein Like hier lässt.
Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Formaten, Spotify, Amazon, Google Music, natürlich auch auf unserer Website.
Wir werden auch auf FRO gesendet und wir freuen uns sehr, wenn ihr euren Freundinnen, Vätern und Müttern, Nachbarinnen etc. von uns erzählt und uns weiterempfiehlt.